So, also herzlich willkommen auch zu Hause an den Endgeräten. Wir sind heute zum Gottesdienst in der Predigtreihe Jüngerschaft ein letztes Mal. Und ich freue mich einfach, dass wir auch zu Hause die Möglichkeit haben, diese Predigt nochmal anzuschauen. Euch allen, Ihnen allen Gottes Segen, wenn wir jetzt zusammen auf Gottes Wort hören. Noch einmal Jüngerschaft. Die letzten beiden Sonntage habe ich so Pärchen gebildet, wo ein Mentor war und ein Mentee, der gelernt hat von seinem Mentor. Da war einmal Mose, der große Führer des Volkes Israel, der den Josua herausgerufen hat, mit ihm ganz eng zusammenzuarbeiten, sein Diener zu sein. Und er hat ihn jahrelang beobachten können, wie Mose das Volk führt, wie Mose mit Gott gesprochen hat und so weiter. Und dann eines Tages, als Mose nicht mit hinein durfte in das Land Kanaa, wurde von Gott persönlich Josua berufen, Nachfolger von Mose zu sein und hat das Volk dann in das verheißene Land geführt. Und so haben wir ein zweites Paar betrachtet letzten Sonntag. Da ging es um Propheten. Der Prophet Elia hat viel mit Gott erlebt, Höhen, aber auch Tiefen in seiner Persönlichkeit, wo er gerungen hat und eigentlich sogar schon sterben wollte, und Gott hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Und zu diesem neuen Auftrag hat gehört, dass er unter anderem seine Nachfolger beruft, Elisa. Als er ihn auf dem Feld getroffen hat, hat er seinen Mantel genommen und über den Elisa geworfen und hat gesagt, du kommst jetzt mit mir. Und der Elisa hat sich rufen lassen, ging auf diese Berufung ein und hatte den einen großen Wunsch, noch mehr von dem Geistanteil, den Elia schon hatte. Er wollte noch mehr als sein Vorbild. Er wollte Gott noch kraftvoller dienen können, als es Elia schon getan hatte. Er hat viel von ihm gelernt und hat sich ausgestreckt nach mehr. Heute zum Abschluss dieser Predigtreihe also ein drittes Paar. Jetzt kriege ich sogar noch Musik dazu. Nein, das war leider keine Musikunterstützung. Ich muss verzichten. Also, nur meine Stimme. Dieses Jüngerpaar, es sind eigentlich zwei Jüngerpaare, wenn ich ganz genau bin. Paulus war ja nicht einfach plötzlich da, sondern er wurde auch von einem geistlichen Vater, von einem Mentor begleitet, bevor er selber zum Mentor des Timotheus wurde. Ich lese uns einen Text, der dafür die Grundlage jetzt einmal sein wird in dieser Predigt, aus dem zweiten Brief des Paulus an den Timotheus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 8. Der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn. Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen. Denn ich erinnere mich an deine Tränen bei meinem Abschied, und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sein werden. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Ein sehr persönliches Schreiben von einem, ich sage es bewusst so, geistlichen Vater an seinen geistlichen Sohn. Die waren wirklich eng zusammengewachsen, die beiden, Paulus und Timotheus. Aber Paulus konnte ja nur weitergeben, was er vorher selbst empfangen hatte. Und was hat er empfangen? Er hatte auch einen Mentor, ich habe es schon angedeutet, sein Name war Barnabas. Gehen wir mal auf die Spurensuche in der Apostelgeschichte, wie Paulus Mentoring, geistliche Vaterschaft, Begleitung, Jüngerschaft gelernt hat. Nach seiner Bekehrung in Damaskus, die ja sehr dramatisch war, lesen wir in der Apostelgeschichte, dass er von Damaskus fliehen musste, weil man ihm nach dem Leben getrachtet hat. Sie haben ihn an einem Korb zur Stadtmauer runtergelassen. Und dann ist er zurück nach Jerusalem zum Ausgangspunkt seiner Reise. Und dort hat er versucht, Anschluss zu finden zur Gemeinde. Zur Gemeinde, die er eine Woche vorher noch bis aufs Heftigste verfolgt hat. Er hat nur versucht, jeden Christen ausfindig zu machen, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Und jetzt hat er genau zu diesen Menschen den Anschluss gesucht. Was glaubt ihr wohl, wie die reagiert haben? Wenn die gesehen haben, der kommt um die Ecke, dann waren die weg. Alle hatten Angst vor ihm, heißt es in der Apostelgeschichte 9, Vers 26. Alle hatten Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass er wirklich ein Jünger von Jesus geworden sei. Endlich, heißt es dann, nahm sich Barnabas seiner an. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete dort, wie Saulus auf der Reise nach Damaskus den Herrn gesehen hatte. Also obwohl Saulus einen denkbar schlechten Ruf unter den Christen hatte, nimmt sich Barnabas seiner an. Lehnt sich weit aus dem Fenster raus, geht ein Risiko ein. Spricht ihn an, bekennt sich und kommt mit Saul ins Gespräch. Und erfährt, was Saul erlebt hat. Ich glaube, der Saul war froh, dass er endlich so einen Christ gefunden hatte, dem er sein Herz ausschütten konnte, dem er sagen konnte, was er erlebt hat. Und er hat was erlebt. Jesus ist ihm persönlich in den Weg getreten. Es ist ihm am Ende wie Schuppen von den Augen gefallen. Er hat sich taufen lassen. Er hat eine radikale Wende in seinem Leben vorgenommen. Und er war wahrscheinlich unheimlich froh, dass da ein Barnabas war, der sich seiner angenommen hat. Und er hat erstmal seine Geschichte gehört. Erzähl mir, was ist los? Warum suchst du jetzt die Nähe zur Gemeinde, die du vorher verfolgt hast? Und dann hat er alles haarklein erzählt. So und so war das. Deshalb konnte der Barnabas ja auch den Aposteln berichten, was dem Saul widerfahren ist. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig in Beziehungen der Jüngerschaft, dass wir die Geschichte des anderen kennen. Dass wir uns Zeit nehmen, zuzuhören. Was war eigentlich bei dir im Leben schon los? Was hat dich so werden lassen, wie du heute bist? Was hat dir die Fragen ausgelöst, die du heute fragst? Was suchst du? Frag nach, hör zu. Heidi Baker, eine US-Amerikanerin, die in Afrika eine großartige Arbeit tut, gibt das mit auf den Weg. Hör dir die Geschichte des anderen an. Nimm dir Zeit, und das tut Barnabas als allererstes. Jeder hat seine Geschichte. Aber dabei bleibt es nicht. Nachdem die Gefahr für die Gemeinde durch Saul vorüber war, hat sich Saul zuerst mal zurückgezogen und ist ein paar Jahre von der Bildfläche einfach verschwunden. Es waren sicher fruchtbare Jahre, in denen er weiter studiert hat über Jesus. Und vieles noch tiefgründiger verstanden hat als zuvor. Und die Gemeinde hat sich weiterentwickelt. Außerhalb von Jerusalem gab es in Antiochia eine große Gemeinde, die dort entstanden war. Und nicht nur Juden waren dort in der Gemeinde zu Hause, sondern auch Heiden, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Und von Antiochia, heißt es in Apostelgeschichte 11, reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Denn er wusste, Mensch, in dem Kerl steckt so viel. Den hat Gott nicht einfach nur auf die Seite genommen, damit die Gemeinde nicht mehr verfolgt wird. Gott hat einen großen Plan mit diesem Mann. Er erinnert sich an ihn und möchte die Ausbildung von Saulus voranbringen. Er holt ihn nach Tarsus, er traf ihn und nahm ihn dann mit nach Antiochia zurück. Dort blieben die beiden ein ganzes Jahr lang in der Gemeinde, um viele Menschen im Glauben zu unterweisen. Es waren ein starkes Team, Barnabas und Paulus. Ein ganzes Jahr lang Gemeindepraktikum. Hat viele Geschichten sich anhören können von vielen Menschen, die dort jetzt zum Glauben gekommen sind. Und er hat angefangen, sie im Glauben zu unterweisen, wie dieses Jesus-Nachfolgen geht, wer Jesus ist. Wo machst du gerade Praktikum? Wo bist du gerade dabei, Schritte zu gehen, um weiterzuwachsen? Ich habe mir hier vorne so ein Tütchen deponiert. Kann man es lesen, auch im Fernsehen vielleicht, im Laptop? Das ist eine KG-Leitertüte, Kleingruppenleitertüte. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das baue ich jetzt einfach als Werbung in die Predigt ein, beim Thema Jüngerschaft, dich auf den Weg zu machen und zu entdecken, wie Barnabas und Paulus: Ich habe was zu geben, ich kann andere im Glauben unterweisen, ich kann anderen eine Hilfe sein, Antworten auf ihre Fragen zu finden und so weiter. Dann nimm dir so eine Tüte mit, die draußen ausliegen, bereite eine Kleingruppe vor, das wäre großartig. Oder andersrum, wenn du sagst: Menschenskinder, ich möchte einer sein, der lernt, dann melde dich für so eine Kleingruppe an. Großartige Gelegenheit. Gemeindepraktikum. Aber es geht weiter mit Barnabas und Paulus. In Apostelgeschichte 13 lesen wir: In der Gemeinde von Antiochia gab es mehrere Propheten und Lehrer. Barnabas, Simeon genannt, der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manäen, der zusammen mit dem Herrscher Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen. Cool, ne? Der Heilige Geist sprach zu ihnen. Und wenn Gott anfängt zu reden, zu antworten auf unsere Gebete, wird es richtig spannend. Und was hat er gesagt zu den Männern, die da gefastet und gebetet haben? Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Der Heilige Geist spricht und eine Berufung nimmt ihren Lauf. Ich glaube, da, wo man sich auf den Weg macht, wo man dabei ist, Jesus zu folgen, Jüngerschaft, jeden Tag ein Stück zu leben, da fängt auch der Heilige Geist an, hineinzusprechen. Und man kann ja nur ein Auto lenken, das fährt. Du kannst natürlich im Steuer sitzen beim Parken, ne? Aber das Auto wird weder rechts noch links fahren, sondern es muss sich bewegen. Und dann kannst du das Auto steuern. Und so ist Paulus bei Barnabas in Bewegung gekommen und der Heilige Geist hat gesprochen und hat angefangen zu lenken. Jetzt raus mit euch in die Welt. Berufung nimmt ihren Lauf und auf diesen Missionsreisen, die Barnabas und Paulus unternommen haben, ist es auf der zweiten Missionsreise, dass Paulus eine Entdeckung macht. You'll never walk alone. Auch Paulus war immer gerne im Team unterwegs. Barnabas war dabei. Und noch ein anderer Mann namens Silas. Und nachdem Paulus sich von Barnabas dann verabschiedet hat als seinem Mentor, war er mit Silas unterwegs. Und da heißt es in Apostelgeschichte 16, nachdem Paulus die Stadt Derbe besucht hatte, erreichte er schließlich Lystra. Dort traf er Timotheus, einen Christen. Seine Mutter, auch eine Christin, war jüdischer Abstammung, sein Vater ein Grieche. In den Gemeinden von Lystra und Ikonien wurde Timotheus sehr geschätzt. Ihn nahm Paulus als weiteren Begleiter mit auf die Reise. um auf die Juden in diesem Gebiet Rücksicht zu nehmen, ließ Paulus ihn vorher beschneiden. Denn alle wussten, dass der Vater von Timotheus ein Nicht-Jude war. Es ist schon heftig, was wir hier lesen. Timotheus, ein Christ, der musste nicht zu Jesus geführt werden, der war schon unterwegs für Jesus. Andere haben gemerkt, dass Gott mit ihm etwas vorhat. Er wurde sehr geschätzt, da wo er war. Und Paulus sagt, dich kann ich brauchen, dich will ich mitnehmen. Und er hat sich darauf eingelassen, Timotheus, Paulus jetzt zu begleiten. Paulus hat als Mentor erkannt, was da für ein Potenzial in diesem jungen Mann Timotheus steckt. Er hat gewusst, Gott hat seinen Plan mit ihm. Den brauchen wir auf unserer Reise. Und gleichzeitig geschieht etwas, was schon ziemlich heftig ist. Paulus lässt den Timotheus beschneiden. Aua. Richtig aua. Also man weiß es aus der Medizin, dass die Beschneidung, gerade auch bei den Juden, wird ja am 8. Tag vorgenommen, nach der Geburt, dass das ein Lebenszeitraum ist, wo das Kind das am besten verkraften kann, überhaupt in seinem Leben. Die Wunde heilt sehr schnell, Beschneidung. Die Vorhaut am männlichen Glied. Aber wenn man erwachsen ist, ich sage einfach mal, aua, ja. Und der Timotheus, der hat sich auch noch drauf eingelassen. Also du, wenn du mit mir unterwegs sein willst, vorher beschneiden. Gut, dass es heute nicht mehr nötig ist. Ne? Aber was das Seltsame ist an dieser Geschichte, wenn ihr dann Apostelgeschichte 16 weiterlest, Vers 4 folgende, geht Paulus mit seinen Mitarbeitern Silas und Timotheus durch die Gemeinden in dieser Region und erklärt überall, warum die Heidenchristen, die sich als Heiden zu Jesus bekehren, nicht mehr das Gesetz des Mose erfüllen müssen, nicht mehr sich beschneiden lassen müssen, nicht mehr dieses und jenes tun müssen, sich von was weiß ich enthalten. Aber vorher lässt er noch den Timotheus beschneiden. Vielleicht hat der Timotheus auch gedacht, Paulus, wenn du das jetzt den anderen erklärst, warum das nicht nötig ist, warum war es denn bei mir nötig? Um der Juden willen, die sie erreichen wollten. Um der Menschen willen, die sie erreichen wollten, war er bereit, diesen Schmerz auf sich zu nehmen. Wow. Zu was sind wir eigentlich bereit, um Menschen für Jesus zu erreichen? Was darf es uns kosten? Wir sprechen gerne von unserer Wohlfühlecke, aus der es gilt, aufzubrechen und eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich breche jetzt auf. Es ist genug rumgesessen auf dem Sofa. Ich will für Jesus leben. Ich will für Jesus Menschen gewinnen. Ich mache mich auf und es darf mich was kosten. Timotheus war einer, der von Anfang an gemerkt hat, es kostet einen Preis in der Jüngerschaft. Kann es was kosten? Aber er hat sich darauf eingelassen und begleitet nun Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise. Das ist ganz seltsam, wenn man dann Kapitel 16 der Apostelgeschichte liest, bis irgendwann in Kapitel 17 wird Timotheus gar nicht mehr erwähnt als Begleiter von Paulus. Da ist immer nur von Silas die Rede. So ist er aber trotzdem dabei und erlebt, wie Paulus auf die Stimme des Heiligen Geistes hört bei der Frage, wohin sollen wir eigentlich gehen? Und als es dann schließlich hieß, nach Europa gehen, waren sie bereit, große Schritte zu gehen. Und Timotheus hat gelernt von seinem Vorbild, von seinem Mentor, dass es enorm wichtig ist, auf diese Geistesleitung zu achten. Wohin will uns der Herr denn haben? Und er erlebt dann, dass da, wo der Herr ihn hinführt, lauter Widerstände warten. In Philippi. Da praktizieren sie eine Befreiung von einem Menschen, wo dämonisch belastet war, dämonisch besessen war. Und das hat zu einem Aufruhr geführt, dass Paulus und Silas, so heißt es in den Texten, ins Gefängnis geworfen wurden. Von Timotheus wird hier nicht geredet, aber der war auch dabei. Er lebt mit, was es alles kosten kann. Als sie weitergezogen sind, Paulus immer zuerst in die Synagoge, um das eigene Volk für den eigenen Messias zu gewinnen, bekommt immer wieder mit Widerständen zu tun. In Thessalonich müssen sie nach einem Aufruhr die Stadt verlassen, fast fluchtartig, reisen weiter nach Beröa. Und auch dort sind die Menschen sehr offen am Anfang. Da kommen die von Thessalonich nachgereist, sorgen für Tumult und schon wieder muss Paulus weiterfliehen. Und sein Team begleitet ihn bis nach Athen. Wir lesen ganz kurz, doch die Christen in Beröa schickten Paulus sofort aus der Stadt, begleiteten auf dem Weg zur Küste. Silas und Timotheus blieben zurück in Beröa. Die Brüder, die Paulus begleiteten, brachten ihn bis nach Athen. Dann kehrten sie nach Beröa zurück. Paulus ließ durch sie ausrichten, dass Silas und Timotheus so schnell wie möglich nachkommen sollten. Da merken wir also, der Timotheus war immer dabei, auch wenn er nicht immer namentlich erwähnt worden ist. Und als Paulus dann mit seinem Team in Athen angekommen war, sandte er Timotheus nach Thessalonich zurück. Wir merken, der war dabei seit Lystra. Hat viel gelernt, war sicher auch im Gespräch mit Menschen. Paulus hat seinen Schüler Timotheus begleitet, beobachtet, bementort. Und jetzt sieht er ihn reif als einen, dem er Aufgabe und Verantwortung geben kann. Paulus hat ihm viel zugetraut. Er hat ihn jetzt ins Praktikum geschickt. Geh zurück nach Thessalonich und sorge dich um diese Gemeinde. Und schließlich, im Laufe ihres gemeinsamen Weges, bittet Paulus den Timotheus, in Ephesus zu bleiben. Wir merken, an der Seite seines Mentors ist er weiter gewachsen, weiter gereift und jetzt traut er ihm noch Größeres zu. Im ersten Thessalonicher Brief wird nochmal berichtet, wie eng die Beziehung inzwischen geworden war. Ich schreibe diesen Brief an die Thessalonicher, an Timotheus, der durch den Glauben wie ein eigenes Kind für mich ist. Gnade, Barmherzigkeit und Frieden wünsche ich dir von Gott, unserem Vater, und Christus Jesus, unserem Herrn. Als ich nach Mazedonien aufbrach, bat ich dich, in Ephesus zu bleiben, um zu verhindern, dass dort falsche Lehren verbreitet werden. Und da merken wir, was Paulus dem Timotheus inzwischen zutraut. In einer Gemeinde zu bleiben, wo viel in Bewegung war. Viel auch in Unordnung geraten war. Und das sollte jetzt dieser junge Mann, Timotheus, hin und dafür sorgen, dass keine Irrlehren verbreitet werden. Ups. Das ist schon das Meisterstück. Timotheus soll dort in Ephesus den guten Kampf kämpfen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, 18. Timotheus, mein Sohn, dies ist mein Gebot für dich, wie es dem entspricht, was die Propheten schon früher über dich vorausgesagt haben. Ihre Voraussagen sollen dich stärken, den guten Kampf zu kämpfen. Propheten haben über den Timotheus etwas ausgesprochen, über seinen Weg, über seinen Dienst, den er gehen soll. Und dieser Weg wird kein leichter sein. Ich glaube, es war die WM in Brasilien, als die Nationalmannschaft das Lied von Xavier Naidoo genommen hat. Dieser Weg wird kein leichter sein. Ne? Und das war es auch für Timotheus nicht. Dieser Weg wird kein leichter sein. Und für Timotheus war es enorm wichtig, ermutigt zu werden durch die Propheten. Die haben ihm schon voraus angekündigt, hey, es wird nicht leicht sein, aber Gott wird mit dir sein. Du wirst überwinden. Ich weiß noch, wie mein erster Mentor, wenn ich ihn so nennen will, Wolfgang Meissner, damals Präses in Karlsruhe, als 17-, 18-jährigen jungen Kerl zu mir gesagt hat, Joachim, ich sehe die Berufung bei dir. Aber ich sagte jetzt schon eins. Da werden Zeiten kommen, da würdest du lieber Steine klopfen, als Gemeinde leiten. Jo. Es wird kein leichter Weg sein, in der Berufung zu gehen. Es wird immer auch Widerstände mal geben, aber es wird immer wieder auch Ermutigung geben, prophetisch, dass Menschen in mein Leben hineingesprochen haben. Das war wirklich so, die mir Mut gemacht haben, auch wenn es schwierig war. Und dann sollte Timotheus dort in Ephesus Vorbild sein für andere. Niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Also alle unter 30, U30, wer ist unter U30 heute Morgen? Ach, Gott sei Dank sind ein paar U30 hier. Niemand soll sich wirklich unterstehen, dich gering zu schätzen, nur weil du jung bist. Da war was gereift in dem jungen Mann. Und Paulus sagt, sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Und bis ich komme, sollst du dich darauf konzentrieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetisches Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände auflegten. Also Timotheus hat von Anfang seiner Berufung erlebt, dass der Auftrag nicht leicht sein wird. Er musste sich erstmal beschneiden lassen. Und dann hat er erlebt, wie viel Widerstand Paulus und Silas als seine Mentoren durchlebt haben. Aber es hat ihn nicht abgehalten auf diesem Weg, denn es ging immer um Menschen. Es ging immer darum, das Evangelium, die gute Botschaft von der Rettung durch Jesus, den Menschen zu bringen und dafür jeden Preis in Kauf zu nehmen. Bis heute. Und so ist er in Ephesus gelandet, in einer Gemeinde mit einem hohen Anforderungsprofil. Er hat bei Paulus gelernt, dass wenn man Jesus dient, wenn man die gute Botschaft verbreitet, muss man mit Widerstand rechnen. In dieser Welt muss man mit Widerstand rechnen. Tut ihr auch, oder? Also wenn wir Jesus bekennen wollen im Klassenzimmer, wenn wir Jesus bekennen wollen im Büro, wenn wir Jesus bekennen wollen in unserer Nachbarschaft, beim Einkaufen, wo auch immer Gelegenheiten sich ergeben, da werden nicht alle Menschen, denen du was sagst von Jesus, Hurra schreien. Sondern manche werden dich belächeln, manche werden vielleicht sogar böse Dinge sagen. Damit rechnen wir. Aber nun muss Timotheus lernen in Ephesus, dass es auch Widerstände von innen gibt. Dass auch in Gemeinde manches schräg laufen kann. Falsche Lehren waren aufgekommen und er musste diese falschen Lehrer, die da aufgetreten sind, konfrontieren und sagen, damit wirst du aufhören. Hier läuft das nicht. Die richtige Lehre ist diese. Und dann hat er klare Worte gesagt, klare Kante gezeigt. Er musste ihnen widerstehen. Er hat gelernt von seinem Mentor Paulus, dass das geht. Und auch wie das geht. Und weil Paulus als sein geistlicher Vater sich schon so seine Gedanken gemacht hat. Ich habe den Timotheus in Ephesus stehen lassen und bin weitergezogen. Hat er sich Gedanken gemacht, wie geht's dem Kerl wohl? Wie geht's meinem geistlichen Sohn? Und er wollte ihn ermutigen, indem er ihm einen Brief geschrieben hat. Habe mich so gefreut, dass du ermutigt worden bist durch eine Postkarte, die dir geschrieben wurde. Tut überhaupt gut, wenn wir einander eine kleine Nachricht zukommen lassen. Auf digitalem oder normalem schriftlichen Weg. Und Paulus wusste, wie wichtig das jetzt für Timotheus ist, wenn er ihm persönlich schreibt. Und er schreibt ihm in seinem zweiten Brief, Kapitel 1, deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Die Ausleger gehen ganz stark davon aus, dass diese geistliche Gabe ganz besonders eine Lehrgabe war. Und dass es wirklich wichtig war, dass Timotheus sich nicht ängstlich zurückgesetzt hat, sondern wirklich sich aufgemacht hat, den Menschen davon etwas zu geben. Aber er hat sich manches Mal in dieser Gemeindesituation gefürchtet. Jetzt muss ich wieder aufstehen, jetzt muss ich wieder hingehen. Jetzt kriege ich wieder ein Brett ab, jetzt wird es wieder schwierig. Vielleicht hat er gar keine Lust mehr drauf gehabt. Und Paulus schreibt ihm, ich ermutige dich, lass die geistliche Gabe wirken. Das wird Frucht bringen, das wird Veränderung schaffen, es wird heilsam sein. Aber er hat ihm auch deutlich gemacht, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals, vor anderen Menschen unseren Herrn zu bezeugen. Ich glaube, das ist auch für uns in der Nachfolge so unendlich wichtig. Deshalb habe ich am Anfang diese Lieder über den Geist Gottes gewählt. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist der Herr, der mir Rückenwind gibt. Wir haben nicht einen Geist der Furcht empfangen, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und der Herr weiß, in welchen Alltag du morgen wieder einsteigst. Viele sind ja jetzt vielleicht gerade frisch aus dem Urlaub zurück und steigen wieder ein. Der Herr weiß schon, was dich erwartet in deinem Büro, in deinem Klassenzimmer, in deiner Nachbarschaft. Der Herr weiß es doch schon. Und er gibt dir den Geist der Kraft. Sei ganz ermutigt, deine Gabe einzusetzen, deinen Beitrag zu geben, diese Welt ein Stück zu verändern, indem wir das Evangelium von Jesus bekannt machen. Timotheus hat viel von Paulus abschauen können, lernen können. Und manchmal ist es ja spannend, was alles abfärbt auf einen Jünger. Vielen von uns ist Gernot Elsner noch bekannt von Gospel Tribe in Karlsruhe. Er hat letztes Jahr, ich meine es war der 20. Juni, bei uns hier sonntags gepredigt. Und wir lieben den Kerl, der wirklich auch so missionarisch unterwegs ist. Und er hat viele junge Leute in der Bibelschule, die sie dort in Karlsruhe haben. Und einen davon haben wir auch kennengelernt hier. Vor etlichen Jahren hatten wir eine Wohnwoche. Ich weiß noch auch, Uta und Detlef, ihr habt schwer mitgearbeitet, viel geholfen, dass das stattfinden konnte. Und da war ein Team von Karlsruhe dabei. Und einer der jungen Leute hat dann sonntags hier gepredigt. Und als Claudia und ich dem so zugehört und zugesehen haben, dachten wir, wir sehen den Gernot. Der hat von seinem Mentor, von seinem geistlichen Vater, ziemlich viel abgeguckt. Und war schon fast in den Gesten, in der Ausdrucksweise einer. Und so war Timotheus sicherlich auch von Paulus inspiriert. Und so brauchst du und ich Menschen, auf die wir schauen können. Bei denen wir uns weiterentwickeln, bei denen wir wachsen können. Die uns Verantwortung übertragen, auch wenn es manchmal schwere Wege sind. Wo man manchmal sogar auch an die Grenzen kommt, seiner eigenen Kraft, wie Paulus selbst ja auch schon an seine Grenzen gestoßen war und seinen Menti ermutigen kann. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Jünger werden heißt immer auch, diesen Rückenwind des Heiligen Geistes zu haben. In Jüngerschaft zu wachsen heißt immer auch, Jesus ähnlicher zu werden, heißt immer auch überwinden mit Jesus, sind wir immer in der Überzahl. Die Definition eines Jüngers, eines Christen ist immer Jesus und ich. Und damit sind wir immer in der Überzahl. Ich frage dich heute Morgen ein letztes Mal in dieser Predigtreihe, gibt es für dich so einen geistlichen Vater, wie der Barnabas für den Paulus war? Oder wie der Paulus für den Timotheus war, dass du sagst, da möchte ich mir wirklich viel abgucken, da möchte ich wirklich lernen, da möchte ich Zeit mit dieser Person verbringen. Es ist so wertvoll. Und vielleicht findest du so eine Person auch in einer Kleingruppe, die im Herbst wieder startet. Was für eine Gelegenheit. Oder andersrum gefragt, bist du bereit, für jemand anderes, so ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter zu sein. Und da musst du nicht erst 50 Jahre alt dazu werden. Das kannst du heute schon. Frag Jesus, wer das sein könnte. Wer vielleicht gerade darauf wartet, ich vielleicht in diesem Gottesdienst, ich brauche jemanden, der mir zuhört, der meine Geschichte wirklich anhört und der mit mir einen Weg geht. Bedenke, Gott hat dir den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Lass mich beten. Vater im Himmel, wir haben jetzt so oft in den vergangenen Wochen über Jüngerschaft nachgedacht. Und wir haben entdeckt, dass es immer Beziehungen sind, in denen wir stehen. Ob wir diejenigen sind, die anderen etwas zu geben haben, weil wir schon länger mit dir unterwegs sind. Oder wenn wir die sind, die hungrig danach sind, von anderen zu lernen, die einfach schon mehr gelernt haben. Aber hilf uns, in diesen Beziehungen zu leben, sie zu suchen, uns dafür zu öffnen, damit wir wachsen in dieser Jüngerschaft. Und danke, dass du, so wie du den Paulus und den Barnabas gesendet hast, auch für uns Aufträge hast in den vor uns liegenden Tagen und Wochen, dass du uns lenken möchtest durch deinen Heiligen Geist, dass wir den Unterschied machen in unseren Klassenzimmern, in unseren Büros, weil du mit uns bist. Amen.